Es waren Bilder, die um die ganze Welt gegangen sind. Absolute Vernichtung, wo vorher geschäftige Städte und blühende Landschaften sich ausbreiteten. Ein Chaos, wie es in einem Horrorfilm, in einer Science-Fiction-Vorstellung nicht besser hätte dargestellt werden können. Nur ein Unterschied. Es war und ist bis heute keine filmische Illusion, sondern blanke, furchtbare Wahrheit. Eines der schwersten uns bekannten Erdbeben und eine darauf folgende 10 Meter hohe Tsunami-Welle hat den gesamten Küstenstreifen um die japanische Großstadt Sendai verheert. Ein großformatiges Foto in einer bekannten Illustrierten hat mich letzte Woche besonders ergriffen. Da sitzt eine junge Frau am Boden. Sie hat ihre Arme um die angezogenen Beine geschlungen und weint vor sich hin. Und hinter ihr türmt sich der Schutt zerstörter Häuser und Autos, ein Bild grenzenloser Verlassenheit. Dazu kommt nun die eigentliche Katastrophe, die wohl die gefährlichste bei all dieser Verwüstung ist, die atomare Strahlung in jenem Gebiet. Durch Erdbeben und Flut ist das Atomkraftwerk Fukushima mit 4 seiner 6 Kernreaktoren so sehr beschädigt worden, dass nichts mehr lief, dass die Kühlung versagte, dass radioaktiver Dampf in Menge austrat und bis heute immer wieder die Gefahr einer Kernschmelze mit starker Verseuchung des Grundwassers und überhaupt der ganzen Landschaft dort besteht. Das ist nicht nur für die Betroffenen eine beängstigende Vorstellung, die bis hin zur Panik führen mag. Uns fällt dabei jenes Wort aus der großen Endzeitrede Jesu ein, Lukas 21, auf Erden wird die Völker große Bangigkeit befallen. Sie werden beim Tosen des Meeres und seiner Wogen in völlige Ratlosigkeit geraten. Ja, die Menschen werden verschmachten und vergehen vor Furcht und ängstlicher Erwartung der Dinge, die über den ganzen Weltkreis hereinbrechen werden. Auch die Himmelskräfte werden in Erschütterung geraten. Dann aber wird des Menschensohn in der Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit kommen. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann schaut auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Meine Lieben, die Angst der Menschen vor unberechenbaren zukünftigen Ereignissen ist allgemein gegenwärtig und sie steigert sich in dem Maße, wie Vorgänge wie etwa die in Japan auf längere Zeit die Gemüter bewegen. Tatsächlich wissen viele Menschen nicht mehr, was sie in unseren Tagen noch erwarten sollen. Sie mögen sich nach persönlichem Glück und Wohlergehen sehnen, in Wirklichkeit aber wissen sie nicht, was auf sie wartet. Das ist sicher kein glückliches Warten. Nein, man zieht angesichts der Zukunft bang den Kopf ein und hält sich dann an das Konkrete und Fassbare, an das, was zum alltäglichen Bereich gehört. Doch ist das zufriedenstellend? Dem Warten aus Furcht und Bangigkeit heraus stellt Jesus das freudige Erwarten seiner Wiederkunft gegenüber. Er sagt, wenn dies alles zu geschehen anfängt, dann schaut auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. und das heißt im Klartext nach Bruns gelesen, dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit kommen. Warten ist mühevoll und manchmal auch enttäuschend. Angesichts dieser Tatsache wollen wir Jesu Rat für unsere heutige Predigt aus Lukas 12, 35 ernst nehmen. Es ist, wie gesagt, das Thema unserer heutigen Predigt. Lukas 12 von Vers 35 an. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Es gilt also, dass wir, wie Bruns es formuliert, in Erwartung unseres Herrn wach sind. Wachen und warten gehören gewiss zusammen. Und von daher mein Predigtthema: müde vom Warten, was dann? An der Bushaltestelle kann man sich so seine Beobachtungen beim Warten machen. Da stehen Leute, die nichts miteinander zu tun haben, als dass sie Wartende sind. Sie stehen da und schauen in die Richtung, aus der der Bus kommen soll. Unruhig treten sie, wenn es länger dauert, von einem Fuß auf den anderen. Ein oder zwei überbrücken die Wartezeit mit einer Zigarette. Andere schauen kritisch auf den Fahrplan, ob sie sich auch nicht in der Zeit vertan haben. Noch andere kommen ins Gespräch miteinander. Naja, dass man sich auf das pünktliche Erscheinen der Busse eben auch nicht verlassen könne. Dann wird der Bus in der Ferne sichtbar. Erleichtert es, na endlich. Doch, der Bus biegt an der Kreuzung nach rechts ab. Es ist die falsche Linie. Der eine oder andere stöhnt auf. Einer schert aus und will zu Fuß sein Ziel erreichen. Doch dann, nach weiterer Zeit des Wartens, mit einiger Verspätung also, kommt der richtige Bus und nimmt die Wartenden auf. Eine Art Gleichnis, wie es uns mit dem Warten gehen kann. Vom Warten müde oder frustriert oder aggressiv geworden? Christen wie Nichtchristen. Wir alle sind in gewisser Hinsicht Wartende. Aber Warten ist ja nur dann sinnvoll, wenn es ein Ziel hat. Möglichst auch ein Ziel, von dem man meint, dass es sich lohnt. Darüber gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Eins allerdings ist ganz klar. Das Ziel, welches auch immer das sein mag, wird nicht dadurch erreicht, dass wir uns beim Warten gehen lassen, dass wir gewissermaßen die Hände in den Schoß legen und inaktiv bleiben. Wer auf sein Glück einfach nur wartet, kann es glatt verschlafen. Wie gesagt, warten und wachen gehören zusammen. Und weiter, soll warten erfolgreich sein? Muss man etwas für das zu erreichende Ziel tun? Muss man Vorbereitungen treffen? Gleich, ob für den erfolgreichen Abschluss einer Berufsbildung, Ausbildung oder für das Gewinnen eines geeigneten Lebenspartners oder aber für das Finden einer passenden Arbeitsstelle. Ich möchte uns nun in dieser Stunde das Warten der christlichen Gemeinde, das sind also wir gemeint, am Beispiel einer bekannten Bildrede Jesu aus Matthäus 25, 1 bis 13 veranschaulichen, ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Aber zunächst ein Wort eines evangelischen Kirchenmannes aus dem vorletzten Jahrhundert. Er hat gesagt: Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen aber, wer kommt. Mit anderen Worten, bibelgläubige Menschen warten vertrauend nicht auf irgendetwas, das man selbst erreichen könnte, nicht auch auf irgendeinen, der nie erscheinen wird, so etwa wie es in dem Drama von Samuel Beckett Warten auf Godot heißt. Nein, Christen schauen auf einen, der den Außerirdischen, der ihnen entgegenkommt. Sie können dessen Kommen nicht beeinflussen. Gleich was einige Ausleger sagen. Sie können es weniger weder beschleunigen noch verzögern. Aber er wird zu seiner Zeit hier in unsere Welt eintreten. Nun, im Gleichnis geht es also um Menschen, genauer 10 Jungfrauen, die auf ihren Herrn, sprich Bräutigam, mit der Braut zusammen warten. Dann wird das Himmelreich sein, also Matthäus 25, Vers 1 jetzt, dann wird das Himmelreich gleichen, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Wir müssen uns zunächst in diese Gleichnisgeschichte hineindenken. Es wird also eine Hochzeit vorbereitet. Wegen der Hitze des Tages wird sie abends gefeiert. Die Braut erwartet in ihrem elterlichen Haus den Bräutigam, der sie in sein Haus heimholen soll. Die 10 Brautjungfern, die hat sie ausgeschickt dem Bräutigam entgegen, um diesen zum Haus der Braut und zu sich selbst dann zu begleiten. Weil dieses Entgegengehen der Brautjungfern erst am Abend geschieht, müssen sie nach der damaligen Sitte und Möglichkeit Stocklampen bei sich haben. Da diese sehr klein sind, sie erhellen eben gerade mal so 1 Meter vor dem Schritt die Gegend, da sie sehr klein waren damals, mussten kleine Gefäße auch mitgeführt werden, von denen man Öl nachfüllen konnte. Und nun nimmt das Gleichnis eine Trennung vor. Wir lesen, 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Was veranlasste die einen, ausreichend Ölvorrat mitzunehmen, während die anderen meinten, ohne Ölgefäße auskommen zu können? Wir wissen es nicht. Können nur mutmaßen. Konnte man andererseits mit einer Verzögerung des Bräutigams rechnen? Auch das wissen wir nicht. Es geht hier um die Qualität des gläubigen Wartens schlechthin. Die Deutung liegt auf der Hand. Der erwartete Bräutigam, das ist der wiederkommende Herr, die Brautjungfern, seine irdische Gemeinde. Im Hinblick darauf, dass damals die Apostel von der Naherwartung Jesu voll erfüllt waren und ihr Handeln davon bestimmen ließen, ist die Tatsache, dass nun immerhin fast 2 Jahrtausende Kirchengeschichte vergangen sind, ohne dass der erwartete Herr wiedergekommen ist, sind natürlich ein mächtiges Problem. So geschah es, dass schon nach wenigen Jahrzehnten die Naherwartung erlosch, dass sich die Kirche als Gottesstaat hier auf Erden etablierte und es immer nur die wenigen waren, die auf eine Wiederkunft ihres Herrn warteten. 1850 war auch das Häuflein der Adventgläubigen, die in einer Zeit, wo Erwartung aufbrach, war auch das Häuflein der Adventgläubigen nur klein. Heute ist diese Zahl auf rund 16 Millionen angewachsen, aber das sind immer noch wenige im Kreis der christlichen Bekenntnisse, wobei ich das Warten auf Jesus Christus durchaus nicht nur auf unsere Gemeinschaft nun beschränken möchte. Aber für die Gemeinde der Wartenden, wo immer sie sich befindet, gilt, dass etliche klug und etliche töricht sind. Der Unterschied liegt meines Erachtens in der Intensität des Wartens, in der Bereitschaft zum langen Atem angesichts der deutlichen Verzögerung des Herrn. Also wie gesagt, es liegt an der Qualität des gläubigen Zuwartens. Das Gleichnis geht weiter. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. In unserer Geschichte müssen die Brautjungfern ungewöhnlich lange warten. Sie werden darüber schläfrig und nicken ein. Man kann sicher hier Betrachtungen anstellen mit Offenbarung 3 über die Erwartungshaltung der Gemeinde Laodicea, der man Lauheit nachsagt. Man kann den Schlaf mit Lauheit der Überzeugung, mit mangelndem missionarischem Einsatz vergleichen, wie auch immer. Die Geschichte, und darauf wollen wir uns ja beschränken, die Geschichte selbst geht von einem Tatbestand aus, ohne die Schläfer, also diese 10 Jungfrauen, zu verurteilen. Was die klugen Jungfrauen klug und die törichten eben töricht macht, liegt eben nicht in der Schläfrigkeit begründet. Es besteht darin, dass die Klugen mit einer Verzögerung des Bräutigams wohl gerechnet, sie kalkuliert hatten und Reserveöl für die Lampen mitnahmen, die anderen aber nicht. Und das war schließlich das Entscheidende. Das Gleichnis wird weitergeführt. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von unserem Öl, von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Das Gleichnis hat Formulierungen, die uns irgendwie hart anmuten. Die klugen Jungfrauen sagen: Wir können euch von unserem Öl nichts abgeben, denn das sind kleine Gefäße. Wenn wir euch abgeben, dann kann keiner mehr dem Bräutigam entgegengehen, da stehen wir alle im Finstern da. Inwieweit das mit dem zum Kaufmann gehen Realität war, im Nahen Osten sind die Läden lange offen, auch wenn es schon dunkel ist, oder ob das ironisch gemeint ist, das wissen wir auch nicht. Aber es ist tragisch, eingeladen zur Hochzeit zu sein, viele Vorbereitungen getroffen zu haben und dann fehlt es am Ende an einem vergleichsweise geringen Detail. Kein Reserveöl dabei. Vielleicht schlägt jetzt auch das Herz manchen Autofahrers, der lange nicht in den Tank geschaut hat und merkt, es ist alles runtergefahren und hat kein Reserveöl dabei. Das sind also Dinge, die auch heute immer wieder noch passieren. Ja, hier ist die Art unseres Bereitseins als Adventgläubige angesprochen. Viele, vielleicht auch manche von uns, zerreiben sich wie die Martha in ihnen nötig erscheinenden Aktivitäten und vergessen dabei, dass die Schwester Maria das gute Teil erwählt hatte, zu Jesu Füßen zu sitzen und sein Wort zu hören. Noch etwas. Viele Ausleger haben sich mit unterschiedlichen Ergebnissen damit beschäftigt, was denn nun mit dem fehlenden Öl eigentlich gemeint sei. Öl ist im Alten Testament Medizin, Möglichkeit zum Erleuchten und vor allen Dingen auch für Salbungen benutzt worden. Und dieser Gedanke der Salbung mag ein Sinnbild auch auf Gottes Geist sein. Aber kann das nun bedeuten, dass die törichten Jungfrauen dem Empfang des Heiligen Geistes nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt haben? Dazu muss gesagt werden, dass Gottes Geist ja nicht käuflich ist, sondern ein Geschenk von oben, über das nicht verfügt werden kann. Auch die Kaufleute haben es natürlich nicht. Genauso unmissverständlich ist es, wenn Gabe des Geistes mit Gefühlsüberschwang verglichen wird. Da wird mein gefühlsmäßiges Handeln, mein Empfinden, ob geheiligt oder nicht, zum Maßstab für mein Handeln. Dann entziehe ich mich der nötigen verstandesgemäßen Kontrolle darüber, was Gott eigentlich von mir will und was sein Wort, die Heilige Schrift, mir darüber sagt. Das muss bedacht werden, wenn wir so stick kommen, Öl mit Heiligem Geist gleichsetzen wollen. Man würde auch die törichten Jungfrauen wohl etwas unterschätzen, im übertragenen Sinne, wenn man behauptete, sie hätten den Geist Christi nicht empfangen, dass sie gewissermaßen geistlos wären und alles bei ihnen sei nur Form und frommer Schein gewesen. Auch die törichten Jungfrauen sind Glieder der Gemeinde Christi und so sind sie nicht von der Einwirkung durch den Heiligen Geist getrennt. Aber irgendwie muss es an der inneren Haltung liegen. Der evangelische Pastor und Ausleger Professor Adolf Schlatter weist hier einen Weg. Er schreibt, der entscheidende Fehler jener fünf bestand darin, dass sie dem großen Ereignis mit unbegreiflicher Oberflächlichkeit entgegengegangen sind, dass es auch wesentlich an Ehrfurcht gegen den Bräutigam und seinem Handeln gemangelt hat. Also nicht die Lampe, nicht das Öl, nicht das hochzeitliche Kleid, nicht der Schmuck im Einzelnen sind es, so Schlatter, die ausschlaggebend sind, sondern die Totalhingabe, so sagt er, die Gesamtbereitschaft, die rechte Gesinnung und Lebenshaltung. Und gerade dazu kann es das Neue Testament erschöpfende Weisung geben. Auf die Frage, was mit dem Öl gemeint sein könnte, sagt der Hamburger Theologe Helmut Thielicke, der vielleicht manchen von euch auch noch ein Begriff ist, von dem ihr vielleicht doch, die ihr älter seid, eine Predigt mal gehört habt. Er schreibt, das Öl deutet offenbar darauf hin, dass sich in unserem Christenstande dauernd etwas verbraucht und deshalb erneuert werden muss. Ich sage es nochmal, dass sich in unserem Christenstande offenbar dauernd etwas verbraucht und deshalb erneuert werden muss. Es ist gar nicht so schwer herauszufinden, schreibt er, worin dieses Erneuerungsbedürftige besteht. Es gibt zum Beispiel Christen, die meinen, einmal im Leben muss man sich bekehren. Dann ist alles okay. Es ist klar, dass man so ein christliches Leben nicht führen kann. Und er sagt, das erinnert mich an eine Frau, die einmal am Altar oder vor dem Standesamt das Jawort ihres Mannes erhalten hat und nun meint, naja, alles okay, der ist mir sicher. Tatsächlich aber ist es doch so, dass die Ehe täglich neu geschlossen werden muss und das eine um den anderen immer wieder werben muss. Sonst ist die Ehe bald tot. Genauso kann die Lampe unseres Christenstandes erlöschen, weil das Öl verbrannt ist. Und nun gibt er einen guten Vorschlag, der Helmut Thielicke. Er sagt, ich will nur ein einziges Öl nennen, das immer wieder erneuert werden muss. Das ist das Gebet. Auch unser Gebetsleben kann sich wie das Öl verzehren, kann also weniger und weniger werden. und schließlich aufhören. Der Ölvorrat unseres Gebetslebens kann also sehr schnell zu Ende gehen, wenn wir uns keine Zeit mehr dafür nehmen. Frisches Öl und eine lebendige Flamme erzielt man nur so, dass man sein Gebet ständig mit allem verbindet, was einem täglich erfüllt und bewegt. Als Jesus in jener entscheidenden Stunde seines Erdenlebens, als es wirklich um alles ging, drei seiner Jünger aufforderte, kommt mit mir und wacht mit mir, da musste er feststellen im Garten Gethsemane, dass als er zurückkam, die Jünger vor Erschöpfung eingeschlafen waren. Da mahnte er sie, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachen und beten, hier als Personaleinheit gewissermaßen, zusammengestellt von Jesus selbst. Hören wir nun noch den Schluss des Gleichnisses. Und als sie, also die törichten Jungfrauen, hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Der letzte Teil der Bildgeschichte Jesu über das Reich Gottes ist von überraschender Härte. Für die zu spät gekommenen wird die Tür verschlossen und auch ihr flehentliches Bitten findet kein Gehör. Die Abweisung ist streng. Ich kenne euch nicht. Man fragt sich natürlich, ist das nicht zu hart? Ist das denn berechtigt? Diese fünf törichten Jungfrauen haben sich doch genauso auf die Hochzeit vorbereitet. Sie haben doch auch mit dem Bräutigam und der Braut dann zusammen feiern wollen. Es sollte für sie ein Höhepunkt in ihrer Zeit, in der sie lebten, sein. Auch hier können wir nicht Letztes sagen. Aber diese Abfuhr, die sie bekommen, wird für mich nur verständlich durch den Schlusssatz. Darum wachet, denn ihr wisst Zeit und Stunde nicht. Und damit kommen wir wieder zum Leittext unserer Predigt zurück. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Lukas 12, 35. Was zeichnet diese Wartenden aus? Es heißt, sie haben ihre Lenden umgürtet, sich also geschürzt, abreisebereit sind sie und lassen ihre Lichter brennen, haben Öl und sind also hellwach. Und das ist das entscheidende Kriterium. Die im sogenannten geistlichen Wartestand stehen, mögen zwar müden, wie Jesus im Gleichnis kritikfrei zugesteht, aber ihre innere Bereitschaft zum Warten darf nicht unmittelbar geschädigt sein. Von dem geistlichen Gut, das sich im Laufe des Christenlebens immer wieder verbraucht, haben sie, diese Menschen, die es ernst meinen, guten Vorrat bei sich. Das Reserveöl zum Nachfüllen wird nötig, und das gilt uns genauso, das Reserveöl zum Nachfüllen wird nötig, bei nachlassender mitmenschlicher Liebe, bei nachlassender Gebetsneigung, bei nachlassender Willigkeit, sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen und Gottes Willen zu tun, bei nachlassender Willigkeit, Erkenntnis Gottes, Erkenntnis Jesu Christi zu pflegen und auch über die Zeichen der Zeit vor seinem Ende nachzudenken. Das Warten auf den Herrn, eben erschwert auch durch lange Verzögerung der Ankunft, hat wahrlich nichts mit Passivität zu tun. Warten heißt nicht, dass wir Daumen drehen sollen. Wem die Lampen verlöschen, der schläft sehr schnell ein. Das heißt ohne Bild, wer kein lebendiger Beter ist, wird sehr schnell ein umtriebiger, aber letztlich leerlaufender Täter sein. Bei brennenden Lampen aber schläft man nicht so schnell ein. Denn das Leuchten dieser Lampen, und jetzt zitiere ich noch einmal Thielicke, weil mir das so gut gefallen hat, was er da schreibt, das Leuchten dieser Lampen ist ja doch ein vorauseilender Glanz jenes Herrn, der einmal in seiner Glorie erscheinen wird. Das ist das Ziel unserer Hoffnung. Meine Lieben, auf diesem Wege sind wir und wollen wir auch bewusst bleiben. Deshalb am bewussten Wachbleiben und Beten, an der gelebten Bereitschaft, auch nach langer Verzögerung auf Christi kommen, und das wohlgemerkt ohne allen Krampf, da hängt die Gewissheit unserer Lösung ab und hängt die Teilnahme an der Hochzeit Christi mit seiner erlösten Gemeinde im Himmel ab. Und da möchte keiner von uns fehlen. Amen.
Mit dem Lied 183, Strophen 1, 3 und 4 aus Lied aus der Quelle, wollen wir nun die Predigt abschließen. Wir stehen dazu auf und bleiben zum Gebet auch stehen.